Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast die Adidas Terex-Athletin und Profi-Trailrunnerin Kim Schreiber. Auf das Gespräch habe ich mich ehrlich gesagt richtig gefreut, weil ich Kimi schon eine Zeit lang kenne und weiß, dass sie selbst aus vielen verschiedenen Perspektiven auf den Trailrun-Sport, ihr Dasein als Profi-Athletin, aber auch das Leben generell schaut. Und genauso vielseitig ist die Episode auch geworden. Wir haben uns über ihre Laufkarriere und die Trailrun-Welt unterhalten, aber auch über ihr Leben als Journalistin abseits des Sports und wie wichtig es ist, eine gute Balance zu halten. Also, freut euch auf eine Folge mit vielen ehrlichen Worten und spannende Einblicke. Ab geht's ins Gespräch mit Kimi Schreiber.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Hey Kimi, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Hallo Jan, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Kimi, wir starten unsere Folgen ab jetzt mit einer Schnellfragerunde, damit unsere Zuhörenden gleich mal einen allerersten Eindruck von dir bekommen. Und die erste Frage, die ist vermeintlich relativ einfach, aber wenn sie Leute dann beantworten müssen, dann doch nicht so richtig.
Oh Gott, was wird das jetzt?
Die war jetzt sehr lange angeteasert, deswegen ich hau sie einfach raus. Die Frage ist, wer ist Kimi Schreiber, aber in einem Satz?
Boah, das ist echt schwierig. In einem Satz. Kimi Schreiber ist eine junge Frau, die das Laufen liebt und auch im Schreiben ihre Heimat gefunden hat und sehr gerne Kaffee trinkt und in München zu Hause ist.
Und sehr gut einen langen Satz formulieren kann. Wirklich Respekt, nicht schlecht. Vor allem so schnell ohne lange Überlegungszeit. Die zweite Frage hast du gerade teilweise schon beantwortet und die ist auch deutlich leichter. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Das ist deutlich einfacher. Ich komme und lebe aus München und in München. War zum Studium mal in Bamberg, aber bin jetzt wieder zurück und könnte glücklicher nicht sein. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Sehr cool. Die nächste Frage wird wieder ein bisschen schwieriger, vor allem für dich. Mhm. Olympiaberg oder Isar Trails?
Isar Trails, 100%.
Ja?
Ja, ist irre. Ich habe letztens festgestellt, dass das so abgefahren ist. Kommt natürlich immer drauf an, wo man wohnt und so, weil ich voll lang nah am Olympiaberg gewohnt habe. Dann war ich natürlich immer rauf und runter gelaufen. Jetzt war ich da schon so lang nicht mehr. So lang nicht mehr.
Wie viele Höhenmeter macht man am Olympiaberg?
Ich glaube so 59 oder so. Also irre. Ist ganz schön steil. Aber hier, ja, Isar Trail, das ist mein neues Mekka. Ist schon sehr schön.
Ja, sehr cool. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Wenn du Entscheidungen triffst, mehr aus dem Kopf oder mehr aus dem Bauch?
Kopf, auf jeden Fall.
In jeder Situation? Kannst du das so pauschal beantworten?
Nee, ich glaube nicht, dass es immer so ist, aber ich bin auf jeden Fall ein Kopfmensch, auf jeden Fall ein Ticken zu viel und ich würde sehr gerne öfter aus dem Bauch heraus antworten. Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir so ist, dass zuerst mein Bauch eine Antwort fühlt und ich aber dann mit dem Kopf noch 1000 Jahre lang drumherum denke und dann aus dem Kopf heraus entscheide. Und manchmal ist es dann dieselbe Richtung und manchmal denkt sich mein Kopf, ah nee, geh doch lieber den Weg und dann gehe ich den Kopfweg.
Das klingt richtig komplex.
Es gibt so ein Bild, wo Overthinking in so verschiedenen Phasen dargestellt wird und das war es gerade. Also so wirklich me overthinking. Das würde ich sagen, ist mein, ja, das bin ich.
Ja, ich glaube, es ist auch nicht immer was Schlechtes, aber da quatschen wir später nochmal auch drüber.
Okay.
Podcast aufnehmen oder Live-Events moderieren?
Oh, mag ich beides, glaube ich. Aber ich glaube eher Podcast aufnehmen, da habe ich ein bisschen mehr Erfahrung. Ich mag Live-Events moderieren auch sehr gerne.
Ja, ich finde auch, beides hat seinen Reiz. Vervollständige mir bitte den folgenden Satz. Als Texterin arbeite ich am liebsten an?
An authentischen und emotionalen Porträts zu Menschen oder über Menschen.
Okay, also so in die Storytelling-Richtung.
Ja.
Ja, sehr cool. Ja. Wenn dich jemand nach dem Rennen deiner Karriere fragt, kommt dir da sofort eins in den Kopf?
Ja, vielleicht sogar die Salomon 4 Trails 2021, weil das so mein erster großer Erfolg war, würde ich sagen. So danach ging es dann los, dass man mich so ein bisschen auf dem Schirm hatte. Ich glaube, davor war ich eher nicht so interessant und danach war ich jetzt auch nicht super interessant, aber zumindest kannten mich dann mehr Leute, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, das können wir so nicht stehen lassen, aber ich will auch so viele Sachen nicht vorgreifen. Abendessen lieber mit Sabine Rückert oder Simone Biles?
Sabine Rückert, 100%.
Das kam schnell.
Oh Gott, ich hätte so viele Fragen an diese Frau. Ja, ich würde sie auch nie wieder gehen lassen. Ich finde die so toll. Auf jeden Fall Sabine Rücke.
Also sollte es so sein, dass manche Leute sie nicht kennen, deutsche Journalistin, lange Chefredakteurin der Zeit gewesen, oder?
Und ich glaube, die meisten kennen sie vielleicht über das Zeitverbrechen-Magazin, den Zeitverbrechen-Podcast. Ja, tolle Frau. Hört sie euch an, schaut sie euch an, hört ihr zu. Ich finde sie sehr, sehr, sehr inspirierend.
Okay, ja. Dann haben wir die Frage schnell geklärt. Und die letzte der Schnellfragerunde auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. 10 ist gerade top, alles mega.
Aha.
Wo ordnest du dich gerade ein?
Happiness? 8. Bin gerade sehr happy.
Voll cool.
Ja.
Mega gut. Das ist richtig schön zu hören. Du,
ja.
Du strahlst es gerade auch aus, finde ich. Also,
ja, ich bin, das sagen viele gerade, ich bin gerade sehr viel am Strahlen. Ich bin sehr zufrieden. Wie gesagt, vorhin, also ich glaube, dieses Gefühl, wo angekommen zu sein, was ich definitiv in München bin, ist auf jeden Fall ein tolles Gefühl. Das sättelt so einiges. Deswegen, ja, eine klare 8. Vielleicht sogar eine 8 bis 9.
Ja, richtig cool. Das war auch schon die Schnellfragerunde.
Hey.
So schnell ging's.
So schnell ging's.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, du bist gerade super happy, bist irgendwie angekommen. Du warst jetzt aber auch extrem viel unterwegs, oder? Also die letzten Tage und auch das, was wieder ansteht.
Ja, so das typische Unterwegssein, was halt dieser Job so mit sich bringt. Also Trainingslager war jetzt und davor war ich einen Monat in Italien, aber das war privat mit meinem Freund einfach nur, um ein bisschen am Berg zu trainieren. Ich würde sagen, das viele Unterwegssein kommt erst noch mit nächste Woche Amerika und dann ist tatsächlich jeden Monat mindestens ein Rennen oder ein Trainingslager und so. Aber das ist ja auch schön, das mag ich sehr an meinem Job, aber ich merke umso mehr, dass halt dieses, weißt du, dieses Setup daheim, dass man immer wieder weiß, man kommt zurück zu einem Ort, wo man sich wohlfühlt und wo man gerne zur Tür reingeht. Ich glaube, das ist für mich super wichtig. Und das hatte ich sehr, sehr lange halt nicht. Und jetzt, wo ich das habe, erdet mich das so. Und ich glaube, da ziehe ich halt auch ganz viel Energie her.
Ja, du hast es irgendwo entweder auch geschrieben oder im Podcast gesagt. Also für alle, die sich wundern, auf was ich da immer referenziere, Kimi hat mit der Ida-Sophie Hegemann auch einen eigenen Podcast, Höhenmeter pro Kilometer.
Hm.
Und ich oute mich als treuer Hörer.
Das hast du schon, weil du hast Simone Biles und Sabine Rückert genannt, die ich
ja
letztens noch als Vorbilder genannt hatte. Deswegen
so
dachte
es.
Ich mir, du musst doch die letzte Folge gehört haben.
Daher kam nämlich auch diese Schnellfrage, genau.
Ja.
Auf jeden Fall, irgendwo hast du gesagt, hey, dieser Moment nach dem Trainingslager, jetzt auch, ihr wart ja auf Fuerteventura mit dem ganzen Terex-Team, wieder heimzukommen und ein Grinsen im Gesicht zu haben und boah, meine Kaffeemaschine, irgendwie meine vier Wände ist ein voll schönes Gefühl und ich glaube, das ist ultra wichtig, dass man das hat, oder? So fürs eigene Wohlbefinden.
Voll und ich glaube, also ich meine, die Ida und ich, wir sind beide so viel unterwegs und ich glaube, deswegen haben wir da beide dann so ein Dankbarkeitsgefühl so ein bisschen geteilt, weil da ging es so ein bisschen um dieses Heimkommen nach dem Trainingslager und ich meine, du bist ja jetzt hier live, wie sage ich denn? Zeuge von meinem Kaffee-Setup.
Ja, es ist ziemlich groß und schaut mega krass professionell aus. Also du könntest wahrscheinlich am Ende hier auch irgendwie 15 Euro Münchenpreise verlangen mit dem, was hier steht.
Irgendwann werde ich mir das auch überlegen. Nee, und das war so, weil auch heute der Kaffee war ganz schauderlich. Dann kommst du halt heim und die 10 Tage waren super intensiv, super schön natürlich. Aber dann kommt man heim und hat erstmal Ruhe um sich rum und das eigene Bett, die eigenen Bücher wieder, keine Ahnung, und ist einfach wieder in seinem Safe Space und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht, ja. Es war schon schön.
Kannst du gut mit dir allein sein?
Ich liebe es, mit mir allein zu sein. Ja, aber das war auch nicht immer so. Ich glaube, das ist, wenn man das sagen kann, dann ist das ein sehr, sehr schöner Schritt hin zu sich selbst. Aber ich war früher, wenn ich allein war, immer so ein bisschen getrieben und hatte immer das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie, irgendwas fehlt. Und jetzt im Moment ist es eher so, wenn ich nicht oder wenn mir diese Alleinsein-Zeit mit mir genommen wird, dann werde ich ganz schnell so ein bisschen, ja, unwirsch. Weil das ist mir dann zu viel. Also ich bin den Großteil des Tages allein und finde es sehr, sehr schön. Ich mag das, ja.
Ja, aber also, wie du schon sagst, ich glaube, bei mir geht es ähnlich, aber ich glaube, es ist was man lernen muss.
Ja,
also, ja, das haben bestimmt manche Menschen auch von Grund auf, aber ich glaube schon, dass man, wenn man das eben nicht direkt einfach hat und dieses Getriebensein vor allem eher in sich hat, dass man das schon auch mal lernen muss. Zu sagen, hey, es ist völlig fein und ich komme ganz saugut damit aus.
Ich würde sogar sagen, dass Trailrunning da vielleicht ein ganz guter Lehrer ist, weil man trainiert, also ich zumindest trainiere den Großteil der Zeit alleine. Dann trainierst du natürlich auch, wenn du einen Longrun hast oder keine Ahnung, mehrere Stunden am Stück alleine, jeden Tag, mehrfach am Tag alleine trainieren. Da bist du halt viel mit dir allein und das finde ich super schön und das fällt halt in einem Trainingslager dann natürlich auch weg, weil du dann viel in der Gruppe trainierst und das ist auch super cool und bringt einen super krass voran. Aber das war, glaube ich, so ein Grund, warum ich dann, wo ich hier war, erstmal so tief durchgeatmet habe. Ich mir dachte, oh, back to my routines. Es war wirklich so, oh, okay, jetzt kann ich wieder meine Musik hören und muss nicht reden beim Laufen und kann wieder in meinen eigenen kleinen, ja, vier Wänden verschwinden. Das war schon sehr schön.
Ja, glaube ich. Aber stimmt, du bist Musikhörerin beim Laufen, gell? Ja, voll.
Immer.
Immer? Immer. Wettkampf auch?
Wieder. Ich habe es ganz lang nicht gemacht. Ich glaube, ich habe 2022 damit aufgehört, weil es mich irgendwie gestresst hat, tatsächlich im Wettkampf. Und jetzt, muss ich sagen, bin ich wieder dahin zurück. Also ich habe bei Mountain Man im März, habe ich das erste Mal wieder Musik gehört im Wettkampf und das war mega cool. Da habe ich mir gedacht, ja, auf jeden Fall mache ich das jetzt wieder. Also es ist ja nicht überall erlaubt, aber da, wo es erlaubt ist, höre ich wieder Musik.
Was hörst du da?
Gott, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? ich habe ganz wilde Playlists.
Ich habe gehört, mal irgendwo epische Filmmusik,
Alter,
und so, oder?
Ja, ich lieb's ja.
So Blockbuster-Style, richtig?
Ja, aber das ist eher nichts für einen Wettkampf, weil ich glaube, das würde mich wieder stressen, weil wenn es dann nicht so läuft, dann hast du so eine, was weiß ich, so eine epische Musik im Hintergrund und denkst dir, Alter, lass mich in Ruhe. Nee, alles Mögliche, ganz bunt.
Ja, okay.
Ja. Ich finde es gar nicht so schlecht, wenn es Zufallswiedergabe ist und du weißt bei jedem Lied nicht so richtig, was kommt, finde ich eigentlich cool.
Ja. Ich muss sagen, ich war ganz lange so komplett Anti-Musik beim Laufen. Hab's dann hier und da für so intensive Intervalleinheiten angefangen, weil es mich da dann schon auch voll nach vorne treibt. Und jetzt bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass ich manchmal was drin habe. Aber überwiegend muss ich schon sagen, irgendwie brauche ich es teilweise für den Laufrhythmus, um mich atmen zu hören.
Ja.
Also ja, da sagen viele, das kann man auch mit Musik. Voll, glaube ich auch. Aber irgendwie war das für mich immer so ein Ding von, oh nee, ich muss da irgendwie frei sein. Hm. Weiß auch nicht.
Wir hatten die Diskussion letztens auch. Ich glaube, ganz viele sagen ja dann auch, sie wollen die Natur hören. Wind, Bäume, Vögel, keine Ahnung. Aber ich bin da irgendwie, ich kann mich bei Musik besser fallen lassen. Ich muss auch zugeben, ich höre dann ganz oft gar nicht der Musik zu. Mhm. Aber ich bin dann halt irgendwie mehr in meinen Gedanken drin, als wenn ich alles rund um mich herum höre oder mich selbst auch. Ich mag das einfach lieber in der Musik.
Ja, spannend. Da ist irgendwie dann doch einfach halt jeder auch unterschiedlich. No. Kim, ich würde mit dir gerne so eine kleine Laufzeitreise machen.
Okay.
Weil wir können jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass wirklich jeder, der uns heute zuhört und jeder dich kennt.
Was?
Ja, unverschämt eigentlich,
also,
oder?
Wirklich.
Ja, ist echt so. aber deswegen machen wir diese kleine Laufzeitreise und mir macht es immer mega viel Spaß, wenn ich dann weiß, mit wem ich aufnehme, da einmal in die Social-Profile zu gehen und mal soweit ich kann, irgendwie nach unten zu scrollen. Mhm. Weil manchmal findet man da richtige Schätze.
Ja, voll.
Also nicht immer, aber ich habe bei dir zumindest einen Post gefunden, der ist noch nicht super lang her, aber vom 18. Juli 2018.
Okay.
Oh, und ja. schon eine Ecke her. Ja, ja, voll. Ja. Voll. Und da ist die Bild-Caption: Gib mir Bäume und Berge, gib mir frische Luft, einen Sonnenstrahl und das Gefühl, vollkommen frei zu sein.
Oh Gott.
Eins zu sein mit der Natur. Und im Hier und Jetzt zu fliegen.
Aha.
Also es klingt richtig episch. Also ich finde, da kommt auf jeden Fall die Texterin durch.
Ja, das klingt ganz fürchterlich.
Warum findest du, das hat zu sehr Wandtattoo-Charakter?
Und wie, 100%?
Echt? Nee, ich hab mich schon ein bisschen abgeholt gefühlt, als ich gelesen habe. Ja,
da fehlt jetzt noch so, the mountains are calling, I must go. Das ist ja schlimm. Welches Bild ist das? Kannst du es beschreiben?
Du läufst da wirklich auf einem Waldpfad und scheint aber die Sonne auch durch.
Aha.
Ja. Also,
ja. Ah, ich glaube, ich weiß, wie ich
bin. Und es ist wirklich auch, es ist echt eins deiner ersten Bilder, die man da so findet.
Mhm.
Aber ich habe mich wirklich gefragt, also auch wenn es sehr, sehr kitschig klingt, aber ist es ein Großteil schon auch das, was du mit dem Laufen verbindest? Also was es für dich ausmacht, auch wenn es jetzt hier halt irgendwie ein bisschen super episch klingt?
Ja, magst du die ersten zwei Sätze nochmal vorlesen? Ja,
gib mir Bäume und Berge, gib mir frische Luft, einen Sonnenstrahl und das Gefühl, vollkommen frei zu sein.
Ja, also fast sogar eher nein tatsächlich, weil, also das Freisein ja, aber
okay,
ich brauche jetzt nicht,
ja.
Ja, ich brauche jetzt nicht die Natur unbedingt, interessanterweise, um mich beim Laufen frei zu fühlen. Mhm. Mir geht es tatsächlich einfach runtergebrochen um das Laufen per se. Deswegen bin ich auch jetzt nicht, klar, ich mache Trailsport und ich bin Trailrunnerin, aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, durch eine Stadt zu laufen oder, keine Ahnung, auf einem asphaltierten Radweg zu laufen, der nur geradeaus geht und eben nicht die krasseste Natur um sich herum hat, weil ich eben, egal wo ich bin, beim Laufen abschalten kann. Und ich glaube deswegen, natürlich ist es super schön, wenn man im Wald läuft und wenn die Sonne scheint und wenn, keine Ahnung, wenn man irgendwie in der Natur verloren gehen kann, aber was mir wirklich die Freiheit an sich gibt, ist einfach das Laufen selber. Deswegen
kann
das auch im Regen sein, das kann auch im Plattenbau sonst wo sein.
Du bist ja letztes Jahr auch Berliner Halbmarathon gelaufen,
ja,
oder? Auch irgendwie echt krass flott. Warum?
Naja, gut, da scheiden sich die Geister.
Ja, je nachdem, wie man wahrscheinlich den Vergleichsmaßstab ansetzt. Ja. Aber wann gab es eigentlich so diesen Turning Point, zu sagen, okay, ich mache hauptsächlich Trail, wenn Straße eigentlich auch eine Option wäre, jetzt rein vom Gefühl her? Weil es gibt ja schon viele Leute jetzt, so sag ich mal, in unserer Trailrun-Bubble, die halt einfach sagen, um Gottes Willen, Straße. Mhm. Und deswegen laufe ich einfach Trail. Aber bei dir hört es sich halt schon so an, hey, Straße, easy, fein.
Ja gut, easy in dem Sinne nicht. Ich finde Straßenlauf wahnsinnig, also irre anspruchsvoll. Ehrlich gesagt, ganz, ganz einfach beantwortet, im Straßenlauf hätte ich nie einen Stich machen können. Ich war viel zu langsam. Also damals, wo ich angefangen habe, strukturiert zu trainieren und so, da war Straßenlauf, also ich habe schon eine gewisse Grundschnelligkeit, das würde ich schon sagen. Ich bin aber, also auf der Straße hätte ich keine Chance gehabt, auch nur irgendwas zu erreichen. Und Trail war ja damals, wo ich damit angefangen habe, noch sehr, sehr jung. Also gerade im Dachraum gab es da noch echt nicht viele super aktive Mädels. Und da hatte ich halt irgendwie das Glück, da dann reinzurutschen und noch irgendwie zu merken, okay, hier, also nicht, dass jetzt Sport oder Leistungssport mein Ziel gewesen wäre damals. Aber da habe ich halt dann schon gemerkt, okay, cool, hier komme ich auf ein Podium, dann mache ich mal weiter. Weil natürlich gibt es mir was beim Straßenlauf. Wäre da nicht viel drin gewesen. Das war schon so ein Hauptgrund, warum ich gesagt habe, dann mache ich halt Trail. Ja.
Aber die Erkenntnis hattest du selber oder hat dir irgendjemand jetzt seitens Coaching und so gesagt, hey, Kimi, Straße wird nichts werden?
Die Erkenntnis hatte ich selber, aber es war jetzt auch nicht super schwer. Also beziehungsweise...
Naja, ich finde es ja schon auch echt eine Selbsterkenntnis, die man sich eingestehen muss, wenn man sagt, hey, Laufen macht mir erstmal voll viel Spaß und es gibt mir eine Freiheit. Und dann zu sagen, okay, nee, dafür bin ich einfach zu langsam...
Ich glaube, so habe ich es damals noch nicht formuliert, sondern damals, also ich habe ja nie oder sehr, sehr lange überhaupt nicht mit Ziel trainiert. Für mich war ja Laufen erstmal vom Anfang an einfach so eine Zeit am Tag mit mir. Und dann, als ich 2016 nach Bamberg gezogen bin, bin ich in diesen Laufverein und habe dann mit Felix Henschel zusammen trainieren angefangen. Der Felix war erstmal völlig schockiert von meinen durchlöcherten Essex damals noch und von meiner nicht vorhandenen Laufuhr. Das ging ja gar nicht. Und dann habe ich mir eine Garmin Forerunner schenken lassen und habe mir neue Schuhe geholt. Und dann war erstmal das Setup so ein bisschen professioneller. Und dann haben wir mal angefangen. Und dann habe ich durch so ein Gewinnspiel einen Startplatz beim Berlin Marathon bekommen. Und dann haben wir halt mal so ein bisschen gezielter auf diesen Marathon hin trainiert. Und da war dann meine Zeit 3:02 für mein Marathondebüt. Und das ist ja jetzt wohl wirklich, klar, das ist jetzt auch nicht langsam. Das will ich damit gar nicht sagen. Das ist schon eine gute Zeit für den ersten Marathon mit 6 Wochen Vorbereitung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da als Laufwunder entdeckt worden wäre. Und dann habe ich halt irgendwie so ein bisschen dieses, klar, was für mich cool, dann rauszufinden, hey, wo kann ich denn noch hin? Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich nur beim schnellen Training geblieben wäre, dann wäre da bestimmt auch noch was anderes drin gewesen. Jetzt habe ich eine andere Bestzeit auf dem Marathon, die jetzt auch nicht viel besser ist. Aber ich bin mir sicher, da wäre schon noch was gegangen. Aber ich glaube, ich habe dann irgendwann einfach festgestellt, dieses Hoch- und Runterlaufen entspricht vielleicht auch einfach meiner Statur mehr. Ich bin halt einfach schon eher dieser athletische Typ. Ich habe schon ordentlich Kraft in den Beinen. Mir kommt es beim Hochlaufen und Runterlaufen super entgegen. Warum nicht dann die Kräfte auskosten oder ja, und so ein bisschen in den Sport reingehen, wo vielleicht noch mehr zu holen ist. Und ich glaube, das war alles dann so ein bisschen der Grund, warum ich dann gesagt habe, ja, dann machen wir Trail.
Was war dein allererstes Trail Race?
Kannst du dich erinnern? Ja, der Corsa-Marsch in Epps.
Ah, cool.
Ja, das war so richtig. Rennen. Das waren die 21 Kilometer damals mit, ich glaube, 1000 Höhenmetern oder so. Und das war ziemlich cool, weil ich war da mit dem Adi zusammen, mit dem Adi Niski sind wir zusammen hingefahren. War so eine Hauruck-Aktion. Und er hat, glaube ich, die 33 Kilometer Distanz gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ich bin Dritte geworden bei mir. Und dann sind wir beide mit unseren fetten Holzpokalen wieder heimgefahren nach Bamberg. Das weiß ich noch, es war cool.
Ja, cool. Aber dann hast du ja quasi wirklich beim ersten Trail Race gleich irgendwie ein Podium gemacht. Mhm. Ja, mega.
Ja.
Und dann war aber eigentlich so 2021 auch das, was du vorhin schon als quasi das Rennen mal tituliert hast. Also wir wissen, was wir meinen. Es ist nicht so quasi das allergrößte Rennen, aber halt kann man schon so eigentlich als Durchbruch bezeichnen, oder?
Ja, würde ich schon sagen, weil ich weiß noch, dass ich da, es ist ja ein Etappenrennen, es war mein erstes Etappenrennen und das war auch so kurz nach dieser ganzen Corona-Zeit, da haben allmählich die Rennen wieder angefangen stattzufinden und ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass mich viele jetzt nicht unbedingt auf Platz 1 gesehen haben, beziehungsweise eventuell nicht mal auf dem Podium, auch unter anderem manche Magazine, die dann hier und da auch nach der ersten Etappe, die ich gewonnen hatte, geschrieben haben, boah, jetzt hat sich die Schreiber aber ganz schön verschossen auf der ersten Etappe, das weiß ich noch ganz genau. Und ich weiß auch noch ganz genau, dass ich da dann schon im Kopf hatte, ja, ihr werdet schon sehen. Also es war nicht so ein, oh Gott, ich habe voll den Fehler gemacht, sondern es war eher so, nee, 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 wir bleiben mal dabei. Und dass ich dann alle 4 Etappen gewinnen konnte und natürlich dementsprechend den Hauptsieg mitgenommen habe, war schon so ein, ja, also glaube ich, habe da mich selber sehr überrascht, aber schon auch so ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen. Nicht, dass jetzt alle nur auf mich geguckt hätten, aber ich glaube schon, dass das Rennen einfach für mich und meinen Werdegang sehr, sehr entscheidend war.
Mhm. Ich finde das irgendwie richtig stark, wenn man mal so drüber nachdenkt, wenn man da ja eigentlich als, ich sage jetzt mal, noch sehr, sehr ambitionierter Rookie da reinkommt und dann liefert man nach dem ersten Etappenrennen so ab und dann liest man auch sowas, dass man es dann trotzdem eher schafft, halt in eine positive Energie umzuwandeln und nicht eher anfängt zu sagen, oh shit, vielleicht haben die recht. Also vielleicht ist es jetzt wirklich so und es war jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein Glückstreffer. Also war das eher einfach echt so ein Körpergefühl, wo du gesagt hast, ich fühle mich wirklich einfach überragend, ich kann das richtig gut durchziehen? Oder war da schon auch echt viel mentale Power dahinter?
Also ich habe da auf jeden Fall mental, würde ich sagen, einen guten Punkt erwischt. Mhm. Weil es gibt schon auch Momente, wo ich sehr unsicher bin mit mir. Und wenn es so einer gewesen wäre, hätte mich das schon eventuell aus der Bahn bringen können. Was ich auch noch sehr gut erinnere, war, dass ein Bekannter von mir damals gesagt hat, also es ging irgendwie um einen Figurvergleich, so nach dem Motto, ich mit meiner eher athletischen Figur und dann ist da noch eine dünnere und die ist ja auch super schnell und da wahrscheinlich werde ich da nicht so ganz mithalten können und so. Oh, wow. Und ich dachte mir nur die ganze Zeit, Alter, was ist eigentlich mit euch allen? Also ich glaube, da wird oft nicht so richtig mitgedacht, was da manchmal gesagt wird. Und das ist auch bestimmt oft gar nicht so gemeint, wie es dann ankommt bei einem. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt nicht nur entspannt und ohne Druck im Start stand, sondern mir schon die ganze Zeit dachte, ich merke schon, so viele erwarten mich hier nicht ganz vorne dabei. Aber ich habe irgendwie gut trainiert und ich habe Bock auf das Rennen und ich sehe gerade keinen Grund, warum ich nicht einfach all in gehen sollte. Und das habe ich dann Gott sei Dank auch geschafft, 4 Tage lang durchzuziehen. Und deswegen nenne ich auch immer dieses Rennen immer wieder, weil ich da schon irgendwie einfach einen guten Kopf am Start hatte, 4 Tage lang. Und deswegen ist es einfach schon echt ein wichtiges Rennen gewesen.
Ja, glaube ich. Vor allem dann auch irgendwie halt echt über einen längeren Zeitraum und nicht nur so einmal jetzt voll abgeliefert. Mhm. Und dann kam es danach eigentlich schon relativ schnell, oder war das da schon mit Terex?
Ja. Also
wie kam es dazu eigentlich? Weil wir haben ehrlicherweise auch wirklich viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wenn die sich jetzt so fragen, hey, wie schaffe ich es, Profiathletin zu werden und auch von so einer Marke gesponsert zu werden?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass das aber damals noch ein bisschen anders lief als heute, so wie ich es mitbekomme. Also mit Terex bin ich jetzt seit Anfang 2019.
Auch schon echt lang,
ja. Ja, ist jetzt mein 7. Jahr, völlig crazy. Und eben 4 Trails war ja 2021, ja, also da war ich schon im 3. Jahr, glaube ich, meines Terex-Verlaufs, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Nee, 19, 20, 21 doch. Und damals, wo 2018 ist Terex auf mich zugekommen, da hatte ich auch den Corsa-Marsch gewonnen, da aber die 33 Kilometer und den Karwendel-Marsch hatte ich gewonnen. Und danach hat mich Terex angeschrieben, ob ich Interesse hätte, mal ein paar Schuhe auszuprobieren. Und das war natürlich irre. Und ich glaube aber, dass da der Adi Niski auch ein bisschen seine Finger im Spiel hatte, weil der damals auch für Terex gelaufen ist. Und daher kannte ich auch die Brand durch ihn. Und er hat da, glaube ich, einfach mal meinen Namen gedroppt. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat da schon so ein bisschen gesagt, hey, guckt mal, da ist gerade irgendwie eine, die ich kenne, die Trails für sich entdeckt. Und wie gesagt, da in der Dachregion damals einfach es noch nicht so viele Mädels gab, glaube ich, hatte ich dann halt das Glück und dann hat Terex mich angeschrieben und dann war ich bei Limone mit dabei. Da hatten wir so ein erstes kleines Teamcamp, würde ich sagen, mit den Dachathleten. Und da bin ich dann bei den 10 Kilometern mitgelaufen, hatte dann ein ganz gutes Rennen und habe dann Anfang 2019 meinen Vertrag unterschrieben. Aber das war dann auch eher noch so ein bisschen Dach. Und ehrlich gesagt, glaube ich, war das wirklich ein Zusammenkommen von mehreren schönen Zufällen. Inzwischen, ich kriege immer wieder Nachrichten, hey, hast du einen Kontakt zu Terex? Ich würde gerne ins Team kommen und so. Ich gebe da natürlich keinen Kontakt raus und ich habe da auch nichts mitzureden, weil am Ende weiß Terex schon, die haben, keine Ahnung, heutzutage mit Social Media und so, siehst du einfach, was da los ist. Es gibt so viele Leute, die Talent haben und die nachkommen und dieser Sport, wie man so schön sagt, boomt einfach so krass, dass, glaube ich, heute die Art und Weise, in so ein Team aufgenommen zu werden, anders ist. Aber damals war es wirklich noch so, dass ich relativ schnell kontaktiert worden bin, ja.
Ich glaube auch, dass da gerade vor allem so in den letzten Jahren krass viel passiert ist, so in Richtung Professionalität. Und ich glaube, da sind ein paar Teams oder Marken halt schon sehr, sehr vorne mit dabei, mehr als andere. Und ich, also zweifelsohne gehört Terex da dazu. Ich meine, man sieht es an der Präsenz auch von den ganzen Veranstaltungen. Man sieht es, glaube ich, auch an dem Umgang so mit euch als Trailrun-Athleten generell jetzt mal gesprochen. Ist ja wirklich schon krass, was da auch für ein Teamstab mit dahinter steht.
Ja,
also auch das kann man irgendwie in den Podcast mit dir und so weiter hören, dass du ja auch schon erzählt hast, es gibt irgendwie auch einen Team Sportpsychologen, mit dem man sich austauschen kann. Also es ist wirklich auf einem krass hohen Niveau mittlerweile und irgendwie sehr, sehr cool, weil es ja so für die Wichtigkeit des Sports irgendwie auch steht. Aber ja, klar, das hat halt zur Folge, dass dann solche Sachen wie, ich droppe hier halt einfach mal einen Namen und dann geht es mal so die richtigen Wege, ist wahrscheinlich halt einfach deutlich schwieriger, als es dann damals noch war.
Ja, das denke ich auch. Und man merkt aber auch, dass mehrere Brands jetzt so machen. Also bei uns ist, wir sind ja wirklich ein großes Team vergleichsweise. Und man muss natürlich auch immer so ein bisschen gucken in den Nachwuchs dann schon. Also wer kommt nach, wer repräsentiert die Brand dann in ein paar Jahren, wenn manche andere schon wieder raus sind. Und das merkst du, würde ich sagen, bei den Brands generell, auch bei Salomon zum Beispiel, dass die jetzt auch in Sachen Nachwuchsathleten sehr angezogen haben. Und das war irgendwie bei Terex aber schon immer so ein Thema in den letzten Jahren. Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen den einzelnen Ländern, sondern wir haben halt ein globales, großes Team und wir sind alle ein Team und wir sind alle Teil dieses Teams. Und natürlich erbringt da nicht jeder dieselbe Leistung, das ist klar, aber wir sind trotzdem ein Team. Und da kommt der junge Athlet genauso mit wie auch diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und deswegen ist das so eine große, bunte Truppe. Und ich bin da wahnsinnig dankbar, weil auch obwohl ich jetzt schon 7 Jahre oder 6,5 da drin bin, es gibt noch so viel zu lernen und du hast halt dann diese krassen Athleten um dich rum und kannst dir da halt ein paar Sachen abschauen. Und ich glaube, das ist gerade für junge Athleten und Athletinnen super cool. Deswegen, ja, ist das natürlich ein absolutes Privileg, wenn man da reinkommt und da drin sein darf. Aber ich glaube, es ist schon nicht mehr so easy, weil einfach, ja, die Konkurrenz schläft nicht.
Glaube ich. Ja, es war jetzt ein kleiner Exkurs, aber es war mir irgendwie mal wichtig, weil das echt sinnbildlich dafür steht, auf welchem Niveau mittlerweile auch dieser ganze Sport angesiedelt ist. Und dass es halt nicht mehr nur einfach irgendwie eine Nischensportart ist, so in dieser Bergsport- und Outdoor-Bubble, sondern halt auch wirklich echt von den großen, großen Marken wirklich eine richtige Relevanz zugeschrieben bekommt.
Kurze Werbung.
Jeder kennt den Sportgiganten Adidas, oder? Die Marke hat eine lange Tradition mit innovativen Outdoor-Produkten, wie zum Beispiel dem Supertracking, dem ersten leichten Tracking-Schuh, der von Reinhold Messner im Jahr 1978 bei seiner Erstbesteigung des Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff getragen wurde. Was ist jetzt aber Adidas Terex? Terex steht stellvertretend für die gesamte Kollektion an Outdoor-Bekleidung und Outdoor-Schuhen von Adidas. Die Tradition des Adidas-Gründers Adi Dassler, der eng mit Sportlern zusammenarbeitete, um sie noch besser zu machen, setzt sich heute auch noch fort. Also ist es nicht verwunderlich, dass auch im Trailrunning-Sport Adidas Terex eines der größten Profiteams aufgestellt hat. So profitieren Spitzenathleten und Athletinnen wie meine heutige Gesprächspartnerin Kimi Schreiber von der professionellen Betreuung und den Adidas Terex Trailrun-Produkten, wie zum Beispiel dem Agravic Speed Ultra-Schuh. Neben dem Profiteam engagiert sich Adidas Terex auch noch bei einigen großen Trailrun-Events als Hauptsponsor, wie zum Beispiel dem Innsbruck Alpine Trailrun Festival oder den Infinite Trails in Gastein. Also, wenn du noch auf der Suche nach stylischen und funktionalen Trailrun-Produkten für diese Saison bist, dann schau vorbei im Adidas Terex Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Lass uns mal wieder zurückhüpfen quasi zu deiner Lauf- und Trail-Karriere. Wir gehen so ein bisschen fast forward. Über die Jahre hinweg warst du irgendwie an zahlreichen richtig, richtig großen Rennen am Start, die in den Rennkalendern echt eine Bedeutung haben. Und wenn man jetzt auf 2024 schaut, dann ist mir so ein bisschen eine Sache aufgefallen, nämlich dass bei den überwiegend großen Rennen deine Ergebnisse alle einfach top waren, aber wahrscheinlich für dich gefühlsmäßig die Saison trotzdem so ein Up and Down war. Also angefangen irgendwie so mit wahrscheinlich Transvulkania, was ja halt eher so ein semi-gutes Rennen war für dich vom Gefühl her, aber trotzdem ein Podium-Finish. Und dann ging es quasi immer wieder so weiter. Irgendwie dann hat es also immer so diese Highs and Lows, obwohl die Platzierung immer top war. Aber wenn man den Berichten so folgt, dann ist da lief es mal mega gut, also nach dem Eiger. Da kann man ja irgendwie auch nachlesen, da steht dann, hey, es war wahrscheinlich eins der besten Rennen bisher. Und dann gab es andere Rennen, Zut und so, wo dann der Magen wieder ein bisschen rebelliert hat. Trotzdem bist du Zweiter geworden, glaube ich. Ja. Also ist es richtig vom Eindruck her?
Ja, ziemlich sogar. Also ich weiß noch, dass immer wieder Leute zu mir gekommen sind, hey, deine Saison, also gerade in Chamonix vor dem OCC, kamen immer voll wieder zu mir, deine Saison bisher war ja richtig toll. Und ich hatte immer das Gefühl so, hä, irgendwie gar nicht. Also
ja, oder auf dem Papier nur Podestplätze.
Ich weiß auch nicht, warum das Gefühl für mich so da war, dass ich nicht so zufrieden war. Ich glaube, dass das viel damit zusammenhing, dass ich halt das Gefühl hatte, nie so richtig zeigen zu können, was ich eigentlich konnte. Also klar, das Podium. Aber wie du schon gesagt hast, ich hatte halt bei Transvulkania die schrecklichsten Magenprobleme meines Lebens. Also es war wirklich übel, übel, übel. Dementsprechend, ja, es ist ein Podium geworden, aber es wäre halt meiner Meinung nach auch mehr drin gewesen. Hätte man einen guten Tag gehabt, aber das ist natürlich hätte, hätte Fahrradkette. Dann Zut, selbes Thema, wieder ein übler Magen, aber auch deutlich zu schnell gestartet und so. Von daher war der zweite Platz da an sich echt ein gutes Ergebnis. Aber irgendwie bin ich nicht so richtig in diesen Flow gekommen mit, hey, bisher hast du doch echt eine gute Saison, Mann. Sondern ich war immer so, nee, ich bin nicht so zufrieden. Eiger nehme ich da raus. Eiger war wirklich, da war ich mega, mega, mega happy. Es war wirklich ein super gutes Rennen. Und dann kam natürlich dieses DNF und das war natürlich so das absolute Low letztes Jahr. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich es mir mal selber auch eingestehe und mal rauszoome, war letztes Jahr schon keine schlechte Saison. Also das war schon Tendenz positiv, auf jeden Fall.
Ich finde es so krass einfach, wenn man da diesen Abgleich hat zwischen, ich schaue irgendwie, weiß nicht, ITRA-Punkte an, UTMB-Index und Ergebnislisten versus wie hat sich's für dich angefühlt?
Ja gut, aber UTMB-Index, wenn wir jetzt da schon reingehen, das ist für mich tatsächlich, spiegelt irgendwie hier und da nicht so ganz wieder, was du gerade gesagt hast, weil also laut UTMB-Index, der ist bei mir bei 724, glaube ich, aktuell, das ist jetzt aber nicht so ein guter Index.
Ja,
also
okay, fair enough, voll, dann bleiben wir bei den Ergebnislisten.
Aber wie krass ist das, weil dann geht ja diese Gap noch weiter auseinander, da habe ich heute erst mit der Ida drüber gesprochen auch, dass wir beide finden, dieser Index ist eigentlich echt eine ganz schöne Shitshow hier und da, Entschuldigung für das Wort,
ja, alles gut.
Weil das meiner Meinung nach nicht so ganz widerspiegelt, was man eigentlich leistet hier und da. Also deswegen, ich finde den Index als reinen, alleinigen Faktor für eine Leistung eines Athleten oder einer Athletin zu nehmen, tatsächlich schwierig, weil der Index irgendwie so unverständlich ist. Also ich bin letztes Jahr beim Eiger, habe ich einige Mädels hinter mir gelassen, die einen deutlich besseren Index haben. Und trotzdem habe ich nur gefühlt 2 Punkte für dieses Ergebnis bekommen. Und da denke ich mir dann schon, ja, weil Leute, hä?
Warum?
Ja, was genau ist dieser Index? Deswegen, ich verstehe diesen Index auch nach wie vor nicht und finde den irgendwie schwierig, weil alles, woran eine Athletin oder Athlet gemessen wird, ist dieser Index. Und das finde ich schwierig. Aber ja, vielleicht auch nur, weil meiner nicht so hoch ist.
Kann ja, voll, sein. voll. Nee, ich weiß, was du meinst. Einfach nur für euch da draußen, wenn ihr nicht ganz tief in dem Trailrunning-Game seid, damit ihr wisst, worüber wir reden, dieser Index, also er ist schwierig zu beschreiben, aus was er sich zusammensetzt und wie er sich begründet. Aber im Prinzip läuft man ja die Trailrun-Saison über als Profi verschiedene Rennen und bekommt da dann jeweils einfach Punkte oder zählen da auch sogar diese Stones mit rein. Also oh Gott, ich bin da auch sehr, sehr schwammig unterwegs. Auf jeden Fall ist es irgendeine Art von Ranking. Ja. Und dabei gibt es dann eben auch noch diese ITRA-Punkte. Da ist es irgendwie sehr ähnlich. Und ja, es ist auf jeden Fall in dieser Trailrunning-Welt trotzdem hier und da mal so ein gern genommener Vergleichsmaßstab. Aber wie wir gerade gehört haben, da kann halt diese Gap schon auch mal ziemlich auseinandergehen.
Es ist natürlich cool für unseren Sport, ein gewisses sowas zu haben, wo man sich ein bisschen festhalten kann, was die Leistung angeht. Das sehe ich total. Ich verstehe schon den Grund für diesen Index, aber ich finde, er ist ein bisschen hier und da einfach nicht so nachvollziehbar. Und ich bin da nicht alleine mit, sondern das geht sehr vielen professionellen Athletinnen und Athleten so, die halt sagen, also hä, wo kommt jetzt dieser Score her? Ich habe doch viel, viel mehr erreicht auf dem Papier und warum kriege ich jetzt nur so und so viele Punkte? Und da muss sich UTMB meiner Meinung nach noch ein bisschen was einfallen lassen. Das ist manchmal wie so ein Glücksspiel. Mal kriegst du ein bisschen mehr Punkte, mal ein bisschen weniger. So der eine.
Da sind sie, man würfelt.
Ja, aber es macht halt leider so viel aus für unseren Sport, wie viel oder wie hoch dieser Index ist.
Ja, Qualifikationen und alles.
Irre. Ja. Und auch ab wann wirst du zur Elite gezählt und so weiter und so fort. Und das ist schon dementsprechend wichtig, ist dieser Index. Aber ich steige noch nicht so durch. Aber ich habe auch ehrlich gesagt irgendwann aufgegeben, mich damit so richtig auseinanderzusetzen. Ich bin da so ein bisschen, ja, come on, whatever.
Ja, ist vielleicht dann auch besser so. Ja. Weil du es selber gerade nochmal angesprochen hast. Ich will da nicht ewig drauf rumreiten, aber ich finde es trotzdem nochmal ein spannendes Ereignis einfach aus dem Jahr 2024, nämlich der OCC im Rahmen des UTMB. Es ist quasi das Trailrunning-Event im Jahr. Es ist eine riesengroße Media-Coverage und so weiter. Ganz, ganz viele Leute dort vor Ort. Die ganzen Teams kommen zusammen und das lief nicht so wirklich wie geplant bei dir.
Nee.
Auch da an der Stelle kurze Empfehlung. Schaut da gerne mal auf YouTube vorbei. Gebt einfach Kimis Namen ein und OCC. Dann findet ihr das, was ich meine. Da ist so ein 9- oder 10-minütiger Kurzfilm entstanden. Und der gibt extrem gut deine Gedankenwelt wieder und gibt da echt coole Einblicke. Magst du trotzdem ganz kurz mal zusammenfassen, was da so passiert ist aus deiner Perspektive?
Ja, also zu diesem Film vielleicht noch ganz kurz, weil das wirklich schön war, weil die Jungs, also unsere Media-Jungs, uns da halt immer sehr begleiten über diese Zeit hinweg beim In Chamonix. Und bei mir sieht man halt schon, ich meine, da gibt es so Vorher-Nachher-Bilder vor dem Rennen, wie ich rede, nach dem Rennen, wie ich rede. Und ha, das war echt so eine schreckliche Zeit, muss ich wirklich sagen. Und die Jungs haben das so schön eingefangen und haben mir dann eben diesen Film so ein bisschen geschenkt, was ich sehr schön fand, um auch für mich, ich glaube, ich habe mir diesen Film inzwischen 5-mal angeguckt, um so ein bisschen diese Zeit auch Revue passieren zu lassen. Und das war schon sehr schön, das zu sehen. Und ja, OCC letztes Jahr, ich bin halt nicht ins Ziel gelaufen. Das heißt, ich habe nicht gefinisht. Das war natürlich nicht der Plan. Und ehrlich gesagt, habe ich es auch nicht erwartet, dass es so kommt, weil ich eigentlich mental gesehen sehr, sehr gut drauf war. Also auch da war schon dieses, weil du es vorhin gefragt hattest, Skala der Happiness, würde ich eigentlich sagen, war gar nicht mal so übel. Mhm. Ich war eigentlich auf einem mental gesehen sehr gut unterwegs, war fitnesstechnisch gut unterwegs, habe mich gut gefühlt, gut vorbereitet gewesen. Aber irgendwie hatte ich vielleicht im Kopf, ich will zu viel. Also ich wollte nicht. Und vielleicht hängt das sogar mit dem zusammen, was wir vorhin gesprochen haben. So dieses, eigentlich war meine Leistung immer tendenziell gut letztes Jahr, aber ich wollte immer mehr. Ich war nie zufrieden. Und das war dann so ein bisschen das Problem beim OCC, dass ich bin mit dem Kopf in dieses Rennen rein. Ich will heute entweder alles oder ich will gar nichts. Und das ist super riskant bei so einem Rennen, weil dieses Rennen ist so dermaßen kompetitiv. Da sind die Besten der Besten. Und da dann zu sagen, ich will alles oder nichts, dass es dann vielleicht nichts wird, ist super groß die Chance. Und das ist einfach auch ein Tempo, was da angeschlagen wird. Da kann ich noch nicht mithalten mit ganz vorne. Das ist einfach nicht drin und das weiß ich auch. Aber wenn du dir halt so einen hohen Maßstab setzt, da ist der eingemachte Druck ja immens. Und die ersten 2 Stunden war ich super unterwegs, aber halt zu schnell. Ich war viel zu schnell. Ich war Top 10, ich war, glaube ich, eine Zeit lang 6. Da gehöre ich nicht hin, noch nicht. Das war einfach ein Ticken verschätzt und dementsprechend habe ich dann nach 2,5 Stunden oder so die Quittung bekommen und hatte Krämpfe und mein kompletter Körper hat zugemacht. Und das kann man auch wieder rauslaufen, das ist kein Problem. Dafür ist das Rennen auch oder dafür ist Trailrunning ganz dankbar. Es ist nicht wie auf der Straße, dass du dann einfach deine Zeit nicht mehr reinholst, sondern du kannst in einem Anstieg oder so ein bisschen rausnehmen und vielleicht darauf hoffen, dass die Form wieder zurückkommt. Aber ich hatte den Kopf dafür nicht und habe dann sehr früh entschieden, nee, ich gehe raus, ich höre auf. Und hatte sogar noch meine Teamkollegin bei mir, die Louise, die hat mir irgendwann auf den Rücken geklopft, als sie mich überholt hat, hat gesagt, Kimi, komm, wir ziehen jetzt beide durch, wir kommen ins Ziel heute, no matter what. Und ich habe aber im Dauernd im Kopf gehabt, nee, so richtig so eine Trotzreaktion, so nee, ich gehe in Le Tour raus. Und so war es dann auch. Ich bin dann raus und habe dann erst dort erfahren, dass ich erste Deutsche war. Daniela Oemus hatte leider auch nicht so einen guten Tag, die ist auch raus in Argentière dann. Dass ich zu dem Zeitpunkt noch Top 15 war, was auch noch eine super Platzierung geworden wäre. Ich war nicht raus. Ich war beim Kopf nicht da, wo ich hätte sein wollen.
Hätten die Dinge was verändert? Also wenn du das alles gewusst hättest?
Okay. Ich habe zum Fabi, einer unseres Teams, habe ich gesagt, wenn ich gewusst hätte, dass die Daniela hinter mir ist und dass ich eigentlich noch ganz gut drin bin, ich wäre weitergelaufen. Das waren 1-2 Infos, die ich gebraucht hätte. Und ich hätte jemanden gebraucht, der mich aus meinem Loch rausholt. Mein Coach zum Beispiel hat auch gesagt, Kimi, wäre ich da gestanden, ich hätte dir aber sowas von in den Hintern getreten. Er hat gesagt, hallo, lauf weiter. Das ist ein Rennen, natürlich tut es weh. Los jetzt. Und wenn wir in Argentière merken, du hast wirklich Probleme, dann nehme ich dich raus. Aber doch nicht so. Jetzt muss man auch dazu sagen, mentale Probleme sind auch wirkliche Probleme. Ich will das nicht schmälern, aber ich war an sich schon noch imstande, weiterzulaufen. Ich hatte nur einfach eine Wand im Kopf und die hätte man mir nehmen müssen. Und das ist da leider nicht passiert. Und natürlich bin ich komplett selbstverantwortlich. Ich habe meine Nummer abgemacht. Ich habe entschieden, ich gehe raus. Und ja, das war das. Und das war natürlich sehr bitter. Und dann musst du halt dann noch dann das ganze Wochenende dort sein und irgendwie gute Miene machen. Das ist schon hart, aber es war vielleicht auch eine gute Lektion, weil ich weiß jetzt, wie so ein DNF sich anfühlt, vor allem dort. Ich kann schon sagen, schön ist es nicht. Das tut schon weh.
Ja, was ich irgendwie tatsächlich hart fand, das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen mitverfolgt und du hast es danach auch in einem Blog-Eintrag auf deiner Website nochmal aufgearbeitet, dass es ja auch irgendwo Kritik dann dafür gab. Also so, hey, einfach den Kopf dafür nicht zu haben, ist kein richtiges Argument. So, vor allem du als Profi hast nicht mehr den Blick, was es eigentlich für die anderen bedeutet, da an den Start zu gehen und so. Mhm. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, es war schon nicht schön. Also man muss jetzt auch dazu sagen, diese kritischen Stimmen, das waren vielleicht 4 aus 100. Klar, die meisten haben mir versucht, Mut zuzusprechen und da war sehr viel Verständnis da. Da kann ja auch Social Media sehr schön sein, aber es kann eben auch sehr blöd sein, wenn man dann halt doch von 4, 5 Leuten so einen blöden Kommentar bekommt, dass man den Sport nicht genug schätzt, dass man nur noch auf Leistung schaut und nur noch auf Platzierung, wo ich mir auch denke, ja, weil es halt mein Job ist, auf die Platzierung zu schauen. Das haben viele Leute einfach immer noch nicht verstanden, dass Leistungssport einfach nochmal was anderes ist. Das heißt nicht, dass wir Leistungssportler uns für was Besseres halten. Es ist was anderes, wenn man im Start steht. Und das habe ich dann so ein bisschen auch erklärt und habe auch gesagt, Leute, ich habe die Entscheidung definitiv nicht getroffen, weil mir das Rennen nicht wichtig genug war. Es war genau das Gegenteil. Das Rennen war mir so immens wichtig, dass ich so einen Druck auf mich selbst gemacht habe, dass ich einfach damit nicht umgehen konnte an dem Tag. Und ich habe schon, also dass ich das jetzt hier so cool sage, das hat schon sehr viel Aufarbeitungsarbeit mit unserem Teampsychologen gebraucht. Im August letztes Jahr, boah, also ich war echt einfach ganz schön in einem Loch, weil ich einfach, dann kamen da diese Stimmen, das hat wehgetan. Dann fragst du dich natürlich auch selber, warum hast du eigentlich aufgehört? Dann merkst du auch, dass es im Grunde genommen gar nicht so viele Gründe gab. Dann habe ich auch von meinem Coach einen kleinen Einlauf bekommen, weil der hat auch gesagt hat, Mann, Kimi, du warst so gut dabei. Woran hat's gelegen? Und ich konnte ihm ja dann auch nur sagen, ja, mein Kopf, ich war einfach, ich wollte nicht mehr, weil ich gemerkt habe, Top Ten wird's nicht. Das war aber mein Ziel. Und all das musst du halt dann irgendwie vor Ort verarbeiten, während alle anderen noch happy den UTMB laufen und alles ist toll und Chamonix explodiert und alle haben Bock auf Trailrunning und du denkst ja aber einfach nur, boah, ich will eigentlich nur in mein Loch kriechen und mein Zeug verarbeiten. Mhm. Und das hat echt gedauert. Also es war einfach echt eine harte Zeit, aber wie gesagt auch echt eine gute Lektion, weil man sehr viel mitnimmt, ja.
Ich glaube, umso härter die Zeit ist, desto mehr zieht man wahrscheinlich dann trotzdem draus, wenn man es halt aufgearbeitet hat. Ja. Und es zeigt ja auch nur, wie krass wichtig der Kopf am Ende dafür ist. Ich habe mich gefragt, ob man das so pauschalisieren kann. Ich habe keine Antwort drauf gefunden, deswegen frage ich es jetzt einfach dich. kann man es pauschalisieren, wie viel mentale Stärke und wie viel körperliche Stärke bei den Rennen notwendig ist? Oder ist es von Rennen zu Rennen vielleicht auch einfach unterschiedlich?
Ich glaube, pauschalisieren kann man es nicht. Ich glaube auch, dass das wirklich ein bisschen dann auch die Frage ist, von welcher Distanz wir sprechen. Klar kann auch für einen 20-Kilometer-Lauf der Kopf dann am Ende das Entscheidende sein. Das meine ich damit nicht. Aber wenn du halt dann auf einmal 24 Stunden unterwegs bist, da musst du natürlich eine ganz andere innere Stimme haben, wie wenn du 5 Stunden unterwegs bist. Deswegen, ich glaube, je länger man unterwegs ist, je länger das Rennen wird, desto entscheidender wird der Kopf. Aber ich glaube, pauschal jetzt zu sagen, bei der und der Distanz ist der Kopf so und so viel wichtiger oder der Kopf generell ist so und so viel wichtig in unserem Sport, kann ich schwierig sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es fast sogar 50-50 ist inzwischen.
Hätte ich auch fast gesagt.
Ja, würde ich schon.
Also ich finde so dieses mentale Thema, es macht ja auch wahnsinnig viel aus, wie man sonst so sein Leben gestaltet und wie man sonst vielleicht auch einen Ausgleich findet zu dem Sport. Hm. Und ich habe schon auch den Eindruck, dass du eine Profiathletin bist, die nicht nur in diesem Sport lebt. Also da kann ich wieder auf diese Vorbilderfrage aus eurem Podcast referenzieren. Ich fand spannend, dass du davon 4 Personen, die du aufgezählt hast, kamen 3 aus einem Nicht-Sport-Umfeld, nämlich irgendwo aus diesem journalistischen Umfeld. Ist es eigentlich ein Talent sozusagen von dir, dich da auch mal gut rausziehen zu können und zu sagen, der Sport ist nicht 100% alles in meinem Leben?
Ich weiß nicht, ob ich es als Talent bezeichnen würde. Ich glaube einfach, dass es von mir so ein bisschen über die Jahre oder beziehungsweise dadurch, dass ich nie vorhatte, Leistungssport zu machen, habe ich vielleicht auch nie so wirklich mich immer nur als Sportlerin identifiziert. Ich hatte ja eigentlich ganz andere Ziele. Ich wollte ja einfach immer was mit Schreiben machen. Und deswegen habe ich ja auch diese 3 Frauen genannt, die alle im Schreiben ihren Beruf gefunden haben und so starke Frauenbilder sind. Und ich bin da auch ehrlich gesagt super dankbar, dass ich eben nicht nur im Sport mich zu Hause fühle, sondern eben auch dieses Schreiben habe oder auch in München wohne, wo Trailrunning für viele einfach noch kein Wort ist. Ich brauche das, weil ich merke, ich habe 2023, wo ich nach Chamonix gezogen bin, da war ja schon so dieses, okay, jetzt 100% auf Sport. Ich ziehe nach Chamonix, ich ziehe in die französischen Alpen und ich fokussiere mich auf Sport. Und das hat ja so mal gar nicht funktioniert. Und das war genau das, was mich dann so ein bisschen kaputt gemacht hat, weil diese sportliche Bubble so toxisch sein kann. Und ich als Person, wenn ich nur noch die Sportlerin zulasse, also nicht gut. Ist wirklich sehr giftig, sehr egoistisch, sehr ich-bezogen. Und das musst du ja auch irgendwo sein in Leistungssport. Du bist ja dann nur noch mit dir beschäftigt. Und alle anderen müssen Kompromisse machen. Und ich habe einfach gemerkt, nee, so will ich das nicht. Und so will ich auch nicht sein. Und ich kann viel bessere Leistung erbringen, wenn ich auch mal mir erlaube, aus dieser Sportwelt auszubrechen. Das kannst du ja aber auch nur, wenn du ein anderes Standbein noch hast. Und wenn du Leute um dich rum hast, die mit Sport vielleicht was anfangen können, aber nicht nur leistungsgetrieben, sondern aus Spaß an der Sache. Das ist ja auch super wichtig. Und das aber alles zu begreifen, dafür waren all diese Jahre auch notwendig. Da war der Umzug nach Chamonix notwendig für und alles andere auch, um zu begreifen, nee, ich bin nicht nur Läuferin und das ist auch genau richtig so. Ich bin auch eine Texterin, ich bin auch Großstadtkind, keine Ahnung, was auch immer, aber ich bin definitiv nicht nur die Läuferin und dafür bin ich wirklich sehr dankbar, muss ich schon sagen.
Könnte es eine Kimi ohne Sport geben, aber?
Glaube ich nicht. Ich habe mir so ein bisschen mal die Frage gestellt, was wäre, wenn ich damals nicht zum Beispiel diesen Trailrun gelaufen wäre, nicht im Terex-Team wäre und so. Ist schon eine spannende Frage. Ich glaube, ich wäre ehrlich gesagt immer gelaufen, weil das habe ich ja schon vor dem ganzen Trailrunning-Zeug gemacht. Das glaube ich schon. Aber ich bräuchte jetzt nicht den Leistungssport, glaube ich, um mein Glück zu finden. Mhm. Aber ja, es hat mich schon zu der gemacht, die ich heute bin. Das schon.
Siehst du im Schreiben und im Laufen Parallelen? Also ich habe darüber nachgedacht, jetzt vielleicht zum Beispiel im Perfektionismus. Mhm. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt irgendwie einen Blogartikel schreibst oder irgendwie eine Kolumne, dann würde ich dich so einschätzen, dass du dann schon auch teilweise da sitzt und wirklich, dann gehe ich jetzt nochmal schlafen und am nächsten Morgen lese ich nochmal drüber und schleife dann vielleicht da nochmal an einem Satz. Und das ist ja beim Sport eigentlich das Gleiche. Man feilt ja wirklich bis zum Perfektionismus an sich selber. Hm. Gibt es da mehr so Parallelen oder sind das wirklich zwei komplett getrennte Welten für dich?
Nee, ist gar nicht getrennt. Also das eine bedingt das andere, würde ich sogar sagen. Wenn ich merke, es hakt ein bisschen im Kopf und ich komme nicht mit dem Text voran, dann gehe ich ganz oft laufen, um den Kopf wieder frei zu kriegen oder um meine Gedanken schleifen zu lassen. Ich habe meine besten Ideen beim Laufen. Mhm. Tatsächlich machen das viele Autoren und Autorinnen, auch Daniel Schreiber zum Beispiel. Bei dem hatte ich mal einen Workshop und der hat auch erzählt, wenn er kreativ sein möchte, geht er laufen oder wandern in dem Sinne ganz oft, glaube ich, war es bei ihm eher. Und ich glaube, das machen ehrlich gesagt viele Kreative, die halt wirklich im Laufen so ein bisschen ihren Kopf laufen lassen können. Das kann ich natürlich nicht in jedem Training, weil ich halt hier und da auch Intervalle habe und das Laufen bei mir auch ein Job ist. Aber bei mir ist es wirklich so ein Hin- und Herspielen von Gedanken zwischen Laufen und Schreiben. Und ich glaube, beim Schreiben liegt auch wiederum ganz viel von dieser Disziplin drin, die ich beim Laufen brauche, weil ich bin selbstständig. Also mir schreibt niemand vor, wann ich, also klar, ich habe Abgaben, aber ich muss das alles irgendwie selber strukturieren und mir irgendwie so hinlegen, dass es passt und dass ich, dass alle zufrieden sind. Und ich glaube, da kann dieser disziplinäre Kopf, sage ich mal, vom Laufen schon sehr hilfreich sein. Also von daher glaube ich, das sind keine zwei Welten, sondern es sind zwei Welten, die sich wunderbar miteinander verbinden lassen. Mhm.
Ja. Ja, spannend, okay. Weil du gerade gesagt hast, die lassen sich mega gut miteinander verbinden, bin ich jetzt gerade drauf gekommen. Ist es manchmal aber schwierig, die Balance dann zu finden zwischen den Sachen? Also ich habe auch da wieder die Sache von dir gelesen mit dem, was machst du so, wo es um dieses Jobthema ging, wo du ja auch irgendwie schreibst, hey, manchmal hinterfragt man sich da eigentlich so ein bisschen, passt mein ganzes Konzept und so weiter, wie ich das alles aufgesetzt habe. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, ist gar nicht so easy, eigentlich zu sagen, okay, jetzt ist gerade mal wieder viel mehr Fokus Sport und jetzt ist gerade mal wieder voll Fokus Schreiben.
Es ist voll schön, wie viel du von mir gelesen hast und wie viel du mir zuhörst. das ist tatsächlich immer wieder ein Problem, was ich mir immer mal wieder selber so ein bisschen schaffe. So diese Frage, ist das, was ich mache, eigentlich per Definition ein anerkannter Job? Also diese Frage stelle ich mir schon sehr oft, weil wenn ich dann sage, keine Ahnung, ich trainiere zweimal am Tag, dann dehne ich mich, dann ernähre ich mich gesund und gehe früh ins Bett und vielleicht mal noch einen Mittagsschlaf. Da denkst du dir auch, ja, hä? Also dann vielleicht noch Social Media und top. Das ist natürlich nicht alles, was ich mache, aber so fühlt es sich halt manchmal an. Und ich bin einfach wirklich schon immer so gewesen, dass ich, je mehr zu tun ich hatte, desto mehr Mehrwert hatte ich für mich selbst. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
Komplett.
Wenn ich von morgens um 6 bis abends um 8 beschäftigt war, war das für mich ein produktiver Tag. Und wenn ich mal zwischendrin 2 Stunden nichts zu tun hatte, war das gleich so, oh mein Gott, was machst du jetzt eigentlich gerade mit deiner Zeit? Ich glaube, das ist auch so ein bisschen unsere Leistungsgesellschaft vielleicht. Und ich bin da völlig drin. Und jetzt heute brauche ich halt manchmal diese Recovery-Zeit, dass ich überhaupt dieses Training schaffen kann, was ich mache. Und Das aber dann auch zu akzeptieren, das fällt mir tatsächlich bis heute nicht so leicht manchmal. Und deswegen glaube ich, stelle ich mir schon manchmal diese Frage, bin ich eigentlich mit dem, was ich mache, ist das für mich wirklich eine, also fühle ich das, mache ich das gerne, erfüllt mich das, kann ich selbst für mich sagen, das ist mein Job und stehe da auch dahinter und das kann ich auch am Ende des Tages und bin da auch stolz drauf und sehr dankbar um alles, aber manchmal merke ich schon, es ist so ein, ja, manchmal würde ich gerne auf diese Frage, was machst du eigentlich beruflich, auch einfach mit so einem richtig normalen, mit so einer richtig normalen Antwort kommen und ohne dann so einen Gesichtsausdruck mir gegenüber zu haben, so, ach so, was macht man da so? Mhm. Sondern einfach so ein, ja, ich gehe halt ins Büro. Mhm. Das wird, glaube ich, viel mehr akzeptiert als ein, ich bin Läuferin.
Aber hast du den Gedankengang wirklich so komplett bis zum Ende durchgespielt?
Nö, weiß ich nicht.
Also, weil was würde denn dann passieren, wenn du das Experiment mal wirklich machst? Also wie lange würdest du es in dieser Welt, in dem Setting aushalten? Weil es hat ja einen Grund, dass du das tust, was du gerade tust.
Ich glaube schon. Also ich meine, ich habe, während ich studiert habe, ja auch als Werkstudentenjob einen Bürojob gehabt und fand das auch sehr schön, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich könnte das schon irgendwann, jetzt gerade muss ich sagen, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt jeden Tag ins Büro gehen und hätte eben jene Freiheit nicht mehr, die ich gerade habe und dürfte nicht mehr so viel in der Welt unterwegs sein und hätte nicht dieses Team und alles Mögliche und könnte nicht jeden Tag mehrere Stunden laufen und das meinen Job nennen. Boah, ich glaube, das würde ich 2 Tage durchhalten und dann würde ich mir denken, ja, shit, ist das ätzend. Von daher habe ich ja auch gesagt, ich bin super dankbar, dass ich genau mein Leben so lebe, wie ich es gerade lebe. Aber ich glaube schon, dass man trotzdem immer wieder auch mal zu dem Punkt kommen darf, wo man sich halt kurz fragt, erfüllt mich das? Und bin ich diese Person denn auch, die ich gerade einfach bin? Und was will ich noch im Leben? Und ich glaube, diese Frage werde ich mir auch immer wieder stellen. Also dieses, okay, reicht mir das? Und im Moment kann ich ganz klar sagen, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht irgendwann ja auch nicht mehr. Und dann kann man immer noch sehen, wie es weitergeht.
Voll. Ich glaube, es ist nur echt krass wichtig, sich immer wieder, wenn man in diesem Reflexionsprozess ist, sich dann zu fragen, warum mache ich mir gerade die Gedanken? Also auch, wenn man jetzt bei dem Beispiel bleibt, du würdest gerne eine normale Antwort haben auf die Frage, was machst du so? Warum eigentlich? Also was gibt's dir, wenn dann die Person sagt, ah ja, cool, mache ich auch.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das kam so ein bisschen auch her, also dieser ganze Blogbeitrag, das kam daher, weil ein guter Kumpel von mir gesagt hat, ja, also du führst ja echt so ein Lotterleben. Mhm. Dieser Begriff Lotterleben, da habe ich wirklich gedacht, boah, du Idiot. Also wir können gern mal tauschen und ich zeig dir, wie viel Lotterleben das ist. Aber im zweiten Moment dachte ich mir dann, boah, hat der recht? Habe ich wirklich ein Lotterleben? Und habe mir halt dann mal Gedanken gemacht, wie meine Tage aussehen und was ich mache und so und bin dann irgendwie in so einen Strudel mit mir selbst geraten, dass ich mir echt gedacht habe, boah, ich fühle ja wirklich ein Lotterleben, was überhaupt nicht so ist. Aber ich bin da dann so reingefallen in diesen Begriff Lotterleben.
Aber also wegen was? Weil sein Alltag nicht so super strukturiert ist in dem Sinn? Oder?
Naja, ich bin ja viel am Reisen und nach außen sieht es halt dann so aus, als würde man eigentlich durchgehend Urlaub machen. Das kriegen wir auch immer im Trainingslager zu hören. Ah, cool, macht ihr jetzt alle zusammen Urlaub? Wo ich mir denke, Leute, nein, das ist kein Urlaub hier. Also das ist einfach echt anstrengend. Aber ich glaube eben, dass es für viele, klar schaut es nach außen dann immer so aus, boah, die sind viel unterwegs und die sind an vielen Orten und dann laufen sie halt ein bisschen so. Ich kann das schon irgendwo nachvollziehen, aber ich glaube deswegen ärgert es mich dann umso mehr, wenn so ein Begriff Lotterleben es schafft, dass ich selber auf einmal denke, ich führe ein Lotterleben. Mhm. Weil wenn ich mal dann rauszoome und mir meine Tage anschaue, dann sind die schon echt auch anstrengend. Mhm. Und dieses jahrelange Disziplin haben, verzichten, immer wieder aufs Neue laufen, sich vergleichen, irgendwie versuchen, das Beste von sich selbst immer wieder rauszuholen. Ich will nicht sagen, dass man das in anderen Berufen nicht machen muss, aber es ist dennoch echt ein hartes Business. Also Leistungssport ist einfach echt hart. Ja. Und klar, Social Media und so, das kann man schon belächeln, aber ich denke mir echt ganz oft, Leute, hört auf, weil ich belächle ja einen anderen Job auch nicht und sage, ja, was hast denn du für ein Lotterleben, du gehst jeden Tag ins Büro, cool. Ja. Also und deswegen,
und verdienst dabei noch das Dreifache von mir.
Ja, genau, das noch on top. Aber deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, wenn dann so eine abschätzige Antwort manchmal kommt, aber da muss ich auch ein bisschen lernen, damit umgehen zu können, weil ich weiß ja, was es ist.
Mhm. Weil wir da jetzt gegen Ende noch mal so ein anderes Thema anschneiden können, ist es dann wirklich primär mal so, auch aus deinem, ja, jetzt engeren Umfeld, wie du es gerade gesagt hast, mit einem echt guten Kumpel, was dann sowas auslöst? Oder wirst du sagen, boah, das ist halt die Downside deiner, wie soll ich es jetzt sagen, schon mal öffentlichen Präsenz, auch auf den Social-Kanälen. Und finde vor allem so auch bei uns in der Szene bist du auch schon noch bekannt dafür, dass du da gerade raus die Sachen dann auch sagst, auch so wie du dich fühlst. Du gibst krass viele Einblicke da auch in deine, in deine Gefühlswelt. Ist das so ein bisschen die Downside, dass man sich dann halt zwangsläufig immer wieder mit sich selber beschäftigen muss, weil man halt von außen immer wieder draufgestoßen wird?
Das ist eine coole Frage. Ich glaube schon, dass ich einfach auch der Typ dafür bin, der ein Ticken zu viel dann über sich selber auch nachdenkt. Das kann ja auch wirklich was Blödes sein, wenn man einfach ständig mit sich selbst beschäftigt ist.
Dafür overthinking.
Ja, genau. Da habe ich ja auch sehr viel Zeit am Tag für, weißt du, wenn ich halt stundenlang mit mir selbst rumlaufe.
Klar.
Dass man da dann drüber nachdenkt, ist ja klar. Ich würde tatsächlich sagen, dass die meisten mir eigentlich eher toll begegnen. Also wenn ich als Antwort auf die Frage habe, was arbeitest du, und ich sage, ich bin Läuferin, dann ist jetzt nicht die meiste Reaktion, was heißt das? Ist das so ein bisschen in den Tag reinplempern? Sondern die meisten sind halt so, boah, krass, echt cool, erzähl mal. Ist ja super spannend. Und nur wieder, wie vorhin auch mit diesen kritischen Stimmen bei Social Media, 1% ist dann halt so, dass sie jetzt sagen, ist das ein Job? So nach dem Motto, oder führst du da ein Lotterleben? Ich glaube, dieses Lotterleben, weil es eben aus meinem privaten Umfeld kam, hat mich wirklich sehr, sehr getroffen. Und vielleicht hat es mich deswegen getroffen, weil ich selber manchmal mir das vorwerfe an blöden Tagen, dass ich mir wirklich denke, ja, es ist ein Lotterleben. Ich glaube, ich neige da schon so ein bisschen dazu. Aber an den meisten Tagen bin ich einfach nur krass happy und dankbar, dass ich genau dieses Leben führe. Und wenn das dann für manche ein Lotterleben ist, ist mir das ehrlich gesagt egal. Weil,
fair enough, ja.
Ja, ich finde es nicht.
Hast du mittlerweile eine Art Patentrezept, an schlechten Tagen dann aus sowas auch wieder schnell rauszukommen?
Musik hören.
Ja.
Und ja, vielleicht mit den richtigen Leuten umgeben. Hilft mir sehr dabei, dann manchmal aus meinen Gedankenschleifen rauszukommen, weil, wie gesagt, ich bin sehr viel mit mir alleine am Tag und dann denkst du dich natürlich da extrem rein an schlechten Tagen. Und dann, keine Ahnung, wenn ich da dann meinen Freund bei mir habe oder auch meine Family oder meine beste Freundin, wer auch immer, die mir dann irgendwie mal wieder erlauben, mal kurz einen Schritt aus meiner gemachten Bubble rauszumachen, dann ist es ganz schnell wieder okay. Aber wenn ich halt dann stundenlang mit mir selbst beschäftigt bin und mich dann so einniste in meinen Problemen, dann werden sie natürlich auch größer.
Ja, klar, voll. Weil man dann selber da viel mehr Relevanz auch irgendwie beimisst, gell? Und ich glaube, dann vergisst man auch schnell, dass ja trotzdem die Community, die du da mittlerweile um dich rum auch aufgebaut hast, eigentlich ja schon, würde ich sagen, in der allergrößten Mehrheit wahrscheinlich dir sogar ein bisschen mehr Energie gibt, als dass sie zieht, oder?
Voll, also auch gerade in diesem Zusammenhang Podcast, also was die Ida und ich an schönem Feedback bekommen für diesen Podcast und wie viele Menschen uns hören und wie viele unterschiedliche Menschen uns vor allem hören. Und ich meine, am Ende des Tages quatschen wir einfach nur, aber die Leute ziehen da was draus und lassen uns daran auch teilhaben, und das bedeutet uns wahnsinnig viel, und das ist dann schon auch immer wieder so ein, boah, cool, wir inspirieren Leute und wir sind mit dem, was wir sind, anscheinend irgendwie auch so interessant oder inspirierend, dass die Leute uns halt jede Woche durchschnittlich 50 Minuten beim Labern zuhören.
Ja.
Und das ist echt was Cooles und Schönes. Und deswegen bin ich da auch sehr dankbar. Und ich kriege auch immer wieder auf Social Media schöne Nachrichten und einfach gefeedbackt, hey Kimi, du bist schon so, wie du es machst oder wie du bist, ganz cool für uns. Und deswegen ist es ein schönes Gefühl. Deswegen, ja, im Großen und Ganzen wirklich bin ich da sehr, sehr dankbar und einfach nur, ja, sehr zufrieden mit allem.
Cool. In dem Zusammenhang, wie stehst du zu diesem Dilemma Langformat Storytelling versus halt typisches Social Media Kurzformat? Weil, also vor allem vielleicht auch aus deiner Schreibperspektive, weil all das, was du jetzt hier irgendwie berichtest und was so diese Hintergründe auch sind, auch zu dem OCC-Thema, da braucht es halt dann ja irgendwo ein 9 oder 10 Minuten YouTube-Video, und es ist immer noch bei weitem noch nicht alles erklärt.
Ja.
Aber es wird wahrscheinlich schwierig, das in einem 60-Sekunden-Reel darzustellen oder 90 Sekunden. Trotzdem ist es ja wahrscheinlich für euch auch einfach super wichtig als Athletin, irgendwie Brandverpflichtungen gegenüber und so weiter. Ich finde, da ist immer echt so ein kleines Dilemma gerade da.
Ganz ehrlich, ich meine, ich komme aus einer anderen Schule, dementsprechend, ich hasse, muss ich wirklich sagen, dieses schnelllebige Erzählen von Instagram. Mhm. TikTok habe ich nicht, deswegen kann ich darüber jetzt nicht sprechen, aber ich glaube, auch davon bin ich kein großer Fan. Alles sieht gleich aus, alles ist gleich geschnitten, immer dieselbe Musik drunter gelegt.
Ja, weil es funktioniert.
Weil es funktioniert und weil der Algorithmus das, ja, beschenkt mit Followern. Und das finde ich ehrlich gesagt super schade, weil da geht super viel Kreativität flöten und eine Tiefe verloren. Und ich halte davon einfach nichts. Ich finde, authentisch sein, real sein, auch mal Geschichten erzählen, die einfach eine gewisse Zeitspanne benötigen, bis sie erzählt sind, all das ist für mich das, wo ich herkomme. Deswegen habe ich auch vorhin gesagt, tiefgehende Geschichten haben mich viel mehr als so eine kurze zwei Zeilen Berichterstattung über irgendwas. Ich will Tiefe haben. Ich will Emotionen haben. Ich will eine Person kennenlernen und nicht nur irgendwas, wo man halt gut drauf aussieht und irgendeine komische Tanzbewegung macht, weil der Algorithmus das vorschlägt. Von daher, ich halte davon sehr, sehr wenig. Aber ja, die Entwicklung geht leider immer mehr dahin. Die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen nimmt immer mehr ab. Von daher, ich glaube jetzt nicht, dass der 90-Minuten-Film aktuell ein beliebtes Medium ist, aber ich bin da schon mit dem Herzen sehr dahinter. Also ich mag einfach tiefgehende, gescheite Geschichten sehr gerne.
Ja, cool. Ja, ist irgendwie schön zu hören und es gibt mir auch so ein bisschen Hoffnung, weil ich sehe das relativ ähnlich. Also ich meine, ich sehe mich auch so in meinem täglichen Doing ziemlich krass damit konfrontiert, weil an vielen Ecken und Enden habe ich das Gefühl, ich slash wir, jetzt im Namen auf den Bergzeit gesprochen, wir müssen teilweise Content anpassen, damit er halt weiterhin funktioniert. Und wir haben als jetzt in dem Fall Händlermarke oder ich dann vielleicht auch als Personal Brand, ja irgendwo, dass das funktioniert, eine Verpflichtung gegenüber Auftraggebern und so weiter. Obwohl ich ja eigentlich gar nicht so groß der Fan davon bin. Und ich glaube, hier und da ist es schon auch ein Luxus, wenn man da nicht unbedingt in diesem Zugzwang ist. Also ich musste gerade dran denken, ich habe letzte Woche mit den Vega-Brüdern Podcast aufgenommen und die kommen eigentlich aus dem Kajak-Leistungssport und fahren mittlerweile crazy Steilrennen mit Ski und Snowboard. Und die haben auch gesagt, also die haben verrückte Reichweiten auf Instagram. Die haben teilweise irgendwie 140 Millionen Views auf dem Reel. Und die könnten eigentlich nur noch das machen. Aber entscheiden sich gerade teilweise sogar gegen Brandwünsche dafür, Langformat YouTube zu machen. Weil sie sagen, wir wollen erklären, warum wir genau darauf gehen, warum wir genau das fahren, wie wir mit dem Risiko umgehen. Und das macht mir immer so ein bisschen Mut, wenn ich dann das noch höre und sage, hey, jetzt eigentlich von der Athletenseite, da sind ganz, ganz viele, die eigentlich genau diese Geschichten erzählen wollen.
Ich habe letztens auch das Feedback bekommen auf eben das Video, was du vorhin angesprochen hattest über den OCC. Boah, 9 Minuten, ganz schön lang. Und ich dachte mir auch, was? Also 9 Minuten ist doch nicht lang. Das ist einfach wirklich ein kurzes Video. Aber ja, da merkst du halt, dass einfach diese allgemeine Stimmung gerade so ist, so 30 Sekunden real, wenn überhaupt. 30 Sekunden ist ja auch schon lang. Und das finde ich einfach wirklich sehr, sehr schade. Und ich habe da auch so ein bisschen diese Hoffnung, dass es wieder auch so ein bisschen in längere Geschichten geht und dass da wieder ein bisschen mehr Individualität auch gefördert wird und eben nicht dieses alles schaut gleich aus. Ich finde das ganz, ganz schrecklich und ich halte da auch dagegen. Also ich werde niemals in diese, klar, Algorithmus ist super wichtig und Instagram auch für meinen Job und so, deswegen irgendwo kann es mir nicht ganz egal sein, aber ich versuche da schon einfach ich zu bleiben und meine Posts so zu machen, wie ich sie fühle und mir nicht von dem Algorithmus das vorleben zu lassen, weil dann wird es irgendwie einfach so ein bisschen, nee, dann hat es irgendwie für mich auch keinen Reiz mehr.
Ja, voll. Ja, finde ich cool. Und ich glaube, wenn man das lang genug durchhält und da einen langen Atem hat, dann wird das am Ende auch wieder belohnt, weil ich glaube, dann sind es einfach wirklich halt ja die Menschen, die das dann irgendwo honorieren und sagen, nee, genau deswegen folge ich ja der Kimi, weil ich es da halt eben noch so cool und echt und vielleicht hier und da auch mal ein Langformat noch bekomme.
Ja.
Also, das ist so dieses Menschen-folgen-Menschen-Thema. Aber ja, ich glaube, dafür braucht es halt einen langen Atem. Das ist echt, aber ja, deswegen wollte ich da mit dir nochmal kurz drüber quatschen. Hey, letztes ganz schnelles Thema, auch wenn es eigentlich wahrscheinlich ein eigener Podcast für sich wäre, aber Entwicklung des Trailrunning-Sports.
Oh.
Siehst du in dieser ganzen Professionalisierung schon ja auch so ein bisschen höher, schneller, weiter trennen? Das ist wahnsinnig viel, oder noch nicht wahnsinnig viel, aber es wird immer mehr Geld in den Sport auch rein investiert. Kannst du dem nur Positives abgewinnen oder gibt es für dich schon noch ein paar Sachen, wo du sagst, sehe ich kritisch?
Naja, dadurch, dass ich von diesem Sport lebe, ist es natürlich super cool für mich, wenn der Sport wächst und wenn da mehr Gelder reingesteckt werden. Aber natürlich verändert es den Charakter von Trailrunning, ist ja klar. Trailrunning ist jetzt halt eben nicht mehr diese rein familiäre Community, wo alle so ein bisschen das Abenteuer teilen und man sich untereinander kennt und so, sondern es ist halt einfach jetzt schon ein Business auch. Und ich finde das aber auch okay, die Entwicklung, weil der Sport dadurch auch wachsen kann. Es gibt mehr Möglichkeiten, wie man den Sport formen kann. Es gibt mehr Möglichkeiten, als aktive Athletin und Athleten oder Athlet da teilhaben zu können und irgendwie auch seinen Beitrag zu leisten. Das Kritischste, was ich an dem Ganzen sehe, ist das Thema Umwelt, weil wir bewegen uns in der freien Natur und die wird gerade sprichwörtlich niedergetrampelt von der Menge an Leuten, die jetzt halt auf den Trails unterwegs ist. Und man kann ja nicht einfach sagen, ja, hier und da machen wir jetzt einen Stopp, weil das sind zu viele Leute für die Trails. Jeder hat die Berechtigung, auf den Trails zu laufen, ist ja ganz klar. Und natürlich finden die Leute das cool. Das ist ja auch super schön. Das ist einfach ein super cooler Sport und ich verstehe den Boom. Aber das ist wirklich so das Einzige, wo ich mir denke, ah, also das ist eigentlich nicht die Idee. Eigentlich ist dieses Einsame und mit der Natur und sich irgendwie unterwegs zu sein und sich zu finden und zu laufen und durchatmen zu können. Ja, eigentlich mal diese Idee von Trailrunning gewesen, glaube ich, keine Ahnung, aber
glaube ich auch.
Und jetzt ist es halt schon hier und da einfach echt eine Massenveranstaltung und wir können nicht, also ein UTMB ist eh schon riesengroß, aber stell dir mal vor, da laufen 80.000 Leute mit wie beim Berlin-Marathon. Das kann eine Natur, das kann Chamonix nicht stemmen. Nice. Also irgendwo muss da eine Barriere hin, muss da eine Grenze hin und die zu setzen, finde ich auch sehr schwierig, weil wenn es halt ein konstantes Wachstum ist, wo zieht man dann die Linie? Und wer zieht die? Deswegen, da sind schon noch einige Fragen ungeklärt und das bereitet mir Bauchschmerzen. Aber im Großen und Ganzen finde ich diesen professionellen Trend schon gut. Ich mag das, ich finde das okay und ich finde da auch unsere Rolle als aktive Leistungssportler wichtig. Wir können den Mund aufmachen, wir können mitmischen. Das machen wir auch, oder ich zumindest, und versuche da meinen Beitrag zu leisten. Aber im Großen und Ganzen finde ich die Entwicklung okay.
Ja, cool. Nee, macht Sinn, was du sagst. Ich finde, vor allem bei jetzt einer Sportart wie Trailrunning ist es halt auch einfach so, dass es ja keine anderen limitierenden Faktoren gibt. Also jetzt, keine Ahnung, wenn wir Formel 1 nehmen, naja, ist halt klar, dass nicht 80.000 Menschen Formel 1 Rennen fahren, weil es einfach teuer ist. So. Aber beim Laufen ist es halt ja schon so, okay, ich brauche erstmal ein paar Laufschuhe und grundsätzlich kann es dann erstmal losgehen. Heißt, es gibt keinen richtigen anderen limitierenden Faktor. Ja. Also auch was Zugangsbeschränkungen in Städten und sowas angeht. Also ja, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr berechtigter Punkt. Hast du schon einen konkreten Saisonplan?
Ja, ziemlich. Also der steht schon ziemlich.
Wo trifft man dich an, so dieses Jahr?
Ich will nicht alles verraten, weil
das, was du verraten kannst,
das schürt immer so ein bisschen Druck.
Ja, ja.
Aber ich werde auf jeden Fall, wie gesagt, Ende April Canyons laufen in Amerika. Da bin ich sehr gespannt. Ich werde OCC wieder laufen, natürlich. schauen wir mal, wie das dieses Jahr wird. Und ansonsten darf man sich ein bisschen überraschen lassen. Alles sehr andere cool. Werden wir sehen.
Cool. Dann sind wir jetzt tatsächlich bei der allerletzten Frage angelangt. Mhm. Was sind vielleicht ein, zwei große Dinge, an denen du gerade arbeitest, die, wenn wir jetzt in, weiß nicht, ein, zwei Jahren nochmal aufnehmen, die sich dann irgendwie verändert haben sollen? Offen wie, aber die sich verändert haben sollen.
Definiere Dinge.
Es kann sein, dass du gerade dabei bist, irgendwie was zu lernen. Kann sein, dass du sagst, da möchte ich an mir arbeiten, da möchte ich irgendwie besser werden oder ich möchte irgendwie in einem Lebenssetting nochmal was verändert haben. Ganz egal.
Ich muss wirklich sagen, so wie es gerade ist, ist da schon sehr, sehr viel genau da, wo ich es gerne haben möchte. Deswegen so Lebenssetting, würde ich sagen, da wird sich erstmal nicht so viel verändern. Mit mir selber hoffe ich einfach, dass ich weiterhin diese mentale Zufriedenheit mit mir nehmen kann, dass ich nicht, oder gerade jetzt für den OCC zum Beispiel dieses Jahr, eben nicht wieder im Start denke, ich muss jetzt irgendwas machen und ich muss allen beweisen, das, sondern einfach so ein bisschen bei mir bleiben und eben diese Zufriedenheit, die ich eigentlich in mir trage, auch im Rennen zeigen kann. Das wäre sehr, sehr schön. Das wird bestimmt noch ein bisschen Arbeit benötigen, vor allem mit meinem Teampsychologen, aber irgendwie glaube ich, bin da auf einem ganz guten Weg. Und dann gibt es auch so ein, zwei größere Projekte, die gerade im Entstehen sind. Aber wie man so schön sagt, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Aber es wird, ja, ich hoffe einfach, dass es nach wie vor eine spannende Entwicklung ist mit mir und dass ich, ja, einfach den Weg so weitergehen darf, wie ich hingegangen bin. Also so wie alles gerade läuft, bin ich sehr dankbar und deswegen mal schauen. Ich bin sehr gespannt, was noch kommt.
Ja, und das ist eigentlich das größte Kompliment an dich selber. Also von daher sehr, sehr cool. Tausend Dank, Kimi, für deine Zeit. Es hat mega viel Spaß gemacht und freue mich, wenn wir dann hoffentlich bald mal wieder quatschen können und da einen Abgleich machen.
Ja, voll. Danke, Jan. Schön war's.
Das war die Interviewfolge mit Kimi Schreiber. Wie erwartet bin ich echt inspiriert aus unserem Gespräch rausgegangen und ich finde es einfach immer wieder mega interessant, in die Welt der Profi-Trailathleten eintauchen zu können. Ich hoffe, euch geht's da genauso. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcast. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit, viel Spaß auf den Trails da draußen und passt auf euch auf. Euer Jan.